ist richtig kacke, was da zum Teil passiert. Das kann aber einen richtig hohen Unterhaltungswert haben und ich finde, es kommt immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, da geht es um auch Dämonen, er war ein Dämon und dass da irgendwie nicht so nette Dinge passieren, fand ich im Kontext sinnvoll. Weil ich glaube, man kann von einem Dämon, denn seine Natur sehr düster ist, da nichts anderes abverlangen. Ja? Darum fand ich den Kontext gut gelöst, gut gemacht und da fand ich den Dark Romance-Anteil einfach komplett stimmig.
Mhm.
Dann gibt es ja aber auch so Dark Romance, wo es einfach nur gelangweilte Bubis sind, die halt heftig mobben. Das ist ja dann nochmal eine kleinere Abstufung und dann gibt es das richtige Dark Romance. Ja? Also wo, ich würde mal sagen, klassisches ist Hunting Adeline. Das muss jeder für sich selbst wissen, ob er das lesen mag oder nicht. Ich würde sagen, wir interpretieren manchmal ein bisschen zu viel rein.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute nicht wie gewohnt in der echten Welt. Wir befinden uns in dieser Podcast-Folge in einem düsteren, magischen Universum, wo es um Leben und Tod geht und darum, die wahre Liebe zu finden. Klingt fantastisch, oder? Meine Gästin hier hält sich regelmäßig in diesen Welten auf. Viel besser noch, sie erschafft sie sogar selbst. Stella Tack ist erfolgreiche Spiegel-Bestseller-Autorin, hat sich eine große Leser-Community aufgebaut und sie ist in Bad Gastein aufgewachsen. Hi Stella, schön, dass du da bist.
Servus, Christi.
Du hast deinen ersten Roman sehr, sehr jung geschrieben, also mit 14, 15 Jahren. Wie geht das?
Ich glaube, man macht es einfach. Oder man macht es einfach. Schöner Deutsch. Jetzt, ich bin etwas verwirrt, die meisten Interviews, die ich führe, sind in Deutschland und das in Österreich verwirrt mich jedes Mal. Ich bitte zu verzeihen, wenn das jetzt hin und her schwankt. Wie macht man das mit 14, 15? Man macht das einfach. Das ist, glaube ich, wirklich reines Interesse, das ist Neugier, das ist schauen, ob man es kann. Ich glaube, die meisten kennen das mit, ich wollte immer schon mal einen Roman schreiben und dann gibt es halt diejenigen, die es immer wollten und dann 10 Seiten geschrieben haben. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die es dann einfach durchziehen. Und ich war diese Person, die es durchgezogen hat.
Und wie viele Seiten hatte der?
450 um den Dreh herum. Relativ viel.
Also in A4 oder?
Waren 450 A4 Seiten, das ist ja nochmal mehr als normale Normseiten, die man normalerweise hat.
Wurde der jemals veröffentlicht?
Na. Nein, um Gottes Willen, nein. Das war der erste Roman, mit dem ich tatsächlich aber versucht habe, einen Verlag zu finden damals. Das hat aber nicht, das hat nicht geklappt. Also das war nicht, da habe ich viele Absagen kassiert, aber das war okay.
Also du hast dich selbst auf die Suche gemacht nach einem Verlag, der dein Buch verlegt,
genau,
und druckt und verkauft.
Genau.
Und es hat nicht geklappt. Worum ging es denn eigentlich in dem Roman?
Es war damals schon Fantasy. Das war nicht realistisch, das war nicht Romance, sondern es war Fantasy und das war, es ging um den, es war relativ tiefgründig, es ging um den Krieg zwischen Männern und Frauen, aber in einem alternativen Universum und die Frauen waren so eine Art Schlangenclan und die Männer waren so, glaube ich, eine Art Büffel und die haben sowas Rituelles, die müssen irgendwie Krieg gegeneinander führen und derjenige, der dann gewinnt, der macht dann die Veränderung in der Welt und dann gibt es ein Patriarchat oder ein Matriarchat und es haben halt in den letzten Jahrtausenden immer die Männer gewonnen und dann gibt es aber eine neue Priesterin, sagen wir mal, und die hat dann angefangen, Krieg zu führen und das war ein relativ krasses, blutiges High-Fantasy.
Wow. Naja, jetzt bist du jedenfalls erfolgreiche Autorin. Das ist deine, du hast Verlage gefunden, mehrere sogar, und deine Bücher werden gedruckt und verkauft. Wie hat sich das dann ergeben? Schlussendlich.
Dass es zur Veröffentlichung gekommen ist. Ich glaube, ich muss hier den Zuhörern tatsächlich ein bisschen den Zahn ziehen. Man glaubt immer, dass Veröffentlichen von dem Buch und Autorin sein, dass der Beruf romantisch ist. Das ist er nämlich insofern nicht. Also als Leser kann ich mir schon vorstellen und auch als ich noch Leserin war, da hatte ich eine andere Vorstellung, wie Veröffentlichen und Verlagswesen funktioniert. Das ist ein sehr straffes Business, das es geht eigentlich sehr viel um Zahlen. Es geht auch sehr viel um Geld und relativ wenig darum, was ist jetzt die Idee? Es geht meistens wirklich um Fakten, um Zahlen. Und den größten Fehler, den ich damals gemacht habe, ist tatsächlich einfach hinzugehen und sagen, okay, ich gehe jetzt hin und schreibe einen Verlag und ob der mich will, weil es gibt ja auf diesen Webseiten so, oh ja, wenn du kannst was einreichen, ja. Es ist so eine Dunkelziffer, die behaupten ja dann irgendwie, jeder Zehntausendste bekommt eine positive Rückmeldung. Ich kenne niemanden, und ich kenne jetzt wirklich jeden in der deutschen Buchbranche, ich bilde es mir zumindest ein, der so veröffentlicht hat. Also die Dunkelziffer ist vielleicht 1 zu 1 Million oder so. So um Himmels Willen, versucht niemals einem Verlag einfach sowas hinzuschicken. Es gibt Ausnahmen, ja. Kleinverlage, das funktioniert tatsächlich noch. Und vielleicht noch so Imprint-Sachen, also die aus E-Books erscheinen. Aber ein Großverlag, so funktioniert das nicht. Das funktioniert mit Agenturen. Und das musste ich erstmal herausfinden, dass du einen Agenten brauchst. Und da gibt es noch Probleme. Denn eine Agentur nimmt dich nicht, wenn du unbekannt bist. Und ein Verlag nimmt dich auch nicht, wenn du unbekannt bist. Was machst du jetzt? Dann gibt es diese Schreibratgeber, die man sich durchliest. Oder dann irgendwie so eine Statistik auftaucht mit, oh, es sind nur 3% der Autoren, die veröffentlichen, irgendwie verdienen Geld, davon nur irgendwie 1,5% verdienen gut Geld und 0,03% sind Bestseller oder so. Und eigentlich ist der Rat, versuch's nicht oder versuch kein Geld damit zu verdienen. Und ich muss so sagen, ja, wirklich für den Anfang versuch kein Geld damit zu verdienen. Das ist total brotlos. Und eigentlich ist alles deprimierend, was mit der Anfangsphase zu tun hat. Und ich musste mich da ein bisschen durchbeißen und durchgucken und habe schnell gemerkt, okay, eine Agentur am Anfang nimmt mich nicht, ein Großverlag nimmt mich nicht. Und so kam ich dann zu einem kleinen Verlag. Und das war dann meine allererste Veröffentlichung, weil die haben mich tatsächlich genommen. Da habe ich mich so ein bisschen reingemogelt, mehr oder weniger.
Okay. Und dann hat dich auch schlussendlich eine Agentur genommen?
Genau. Dann sind meine ersten Bücher entstanden. Also ich habe dann mein allererstes Buch war Lucifer. Mhm. Das ist, ich nenne es immer liebevoll, das Buch, das mir gezeigt hat, wie man es nicht macht. So veröffentlicht man nicht, so liest man, so kriegt keine Sau, Entschuldigung, aber keine Sau mit, dass ich existiere. Dann habe ich ein bisschen hochgearbeitet, habe ich einen neuen Verlag gefunden, das ist der Drachenmond Verlag. Der ist in Österreich etwas unbekannt als in Deutschland. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass der Drachenmond Verlag ein etwas größerer Verlag schon ist für einen kleinen Verlag. Der arbeitet aber ein bisschen anders noch, der hat noch keine Vorschüsse. Dazu kann ich später noch mehr eingehen, wenn man möchte. Aber der hat es veröffentlicht und da bin ich so ein bisschen reingerutscht in das Ganze. Auf einmal kannten mich da doch ein paar Leute. Und durch dieses paar Leute bin ich dann in eine Agentur reingerutscht. Und die wiederum hat mich an, ich sag's jetzt mal, an Ravensburger verkauft. Und das war mit 21, 22, ist mit 21 war ich auf jeden Fall schon im Verlag. Mit 22 war ich dann schon Bestsellerautorin mit dem Buch. Also ich war Österreichs jüngste Bestsellerautorin.
Das ist extrem jung. Also ich würde gerade sagen, ja. Das ist, kommt mir brutal jung
ja,
vor.
Ja, ich war super jung. Hat niemand interessiert in Österreich. Ich muss mich nochmal beschweren. Österreich, ich offizielle Beschwerde, hat niemand interessiert.
Vielleicht liegt es auch irgendwo daran, könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne irgendwie Expertise in dem Bereich richtig zu besitzen, dass in Österreich gerade so New Adult, Young Adult und Dark Romance Genres nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, gerade medial irgendwie. Mm. Also ich denke schon, dass viele Leserinnen und Leser das konsumieren, aber ob es medial so aufschlägt, würde ich nicht unterschreiben.
Wenig. Also ich bin ja viel unterwegs in Deutschland hauptsächlich. Wenig in Österreich, etwas mehr in der Schweiz tatsächlich auch. In Deutschland ist die Medienpräsenz relativ groß. Aber Österreich ist noch ein bisschen altgesottener. Also ich merke das ja mit dem Feuilleton, also mit der klassischen Literatur jetzt so. Die meisten Literaturpreise, die es ja gibt, ist ja für klassische Literatur. Also man wird, wenn du in der Unterhaltungsbranche bist, egal wie gut du verkaufst, egal wie viele Leute du erreichst, überhaupt nicht. Also du wirst ja nicht mal, du kommst nicht mal in Frage dafür. Und wenn du einfach bei uns auch beim ORF oder so bist und guckst, das ist einfach keine Unterhaltung. Also über die Unterhaltungsbranche wird in der Regel wenig berichtet. Und das war damals ja noch schlimmer wie jetzt. Es kommt jetzt langsam. So die ersten Interviews in Österreich darf ich schon führen, was schon sehr besonders ist. Aber es ist langsam. Langsam ist in Deutschland.
Ich habe gerade schon die Genres so ein bisschen angerissen. Deine Bücher, die handeln von Dämonen, dunkler Magie und von Liebe. Mhm. Warum gefallen dir diese Geschichten und diese Themen so gut?
Ich bin in einem sehr kreativen Haushalt aufgewachsen. In einem sehr alternativen. Meine Mama ist selber Künstlerin, mein Papa ist Psychologe. Wir waren das Haus mit den tibetischen Gebetsfahnen und mit der Buddha-Statue. Bei uns, wir hatten Lach-Yoga, wir hatten Schwitzhütten im Garten und bis zu meinem 20. Geburtstag wusste ich nicht, was RTL ist. Wir hatten nur ORF1. Ohne Scheiß, wir hatten ORF1 und vielleicht ORF2, wenn die Antenne nicht gewackelt hat. Wir wurden kreativ erzogen. Und dadurch fand ich Realismus absolut uninteressant. Für mich kam eigentlich lang nur Fantasy in Frage. Es gab nur Fantasy-Welten. Also auch mit meiner Mama, wenn die was geschrieben, gezeichnet oder whatever hat, das war immer Fantastik. Weil was hatte der Realismus zu bieten? Da war man ja drin und hat man gelebt. Das kam dann erst später in den Jahren, dass dann irgendwie so Romance noch einen Moment Aufschwung gemacht hat. Aber für mich, auch in meiner Erziehung, war immer alles in der Fantastik drinnen. So hat sich das dann auch weitergegeben. Das ist auch meine Stärke, finde ich.
Und wie entstehen dann deine Bücher? Also wie denkst du dir diese fantastischen Welten aus?
Mhm. Ich finde das nicht schwer. Ich habe jetzt mit meiner Agentin gesprochen, also ich hatte mal einen Wechsel in der Agentur, bla bla, das ist auch ganz normal. Und habe jetzt mit meiner neuen Agentin nochmal drüber gesprochen. Und es kommt jetzt drauf an, auf welchem Verlag du natürlich bist und auf welchen Status von Verlag du machst und welches Buch du machst. So jetzt prinzipiell mir einfach nur was ausdenken. Ich finde, das ist so einfach wie atmen. Ich kann nicht anders. Ich sehe eine Türmatte und denke mir was aus. Das funktioniert, das ist Typsache. Entweder du bist eben jemand, der tagträumt und deswegen schlechte Noten kassiert hast, oder du warst eben der Nicht-Tagträumer, der gute Noten gemacht hat, weil er nicht unter der Bank gelesen hat. Ich merke das auch bei meinen Kolleginnen. Niemand von uns ist jetzt jemand, der wirklich weltenpräsent ist. Der jetzt wirklich so voll hardcore immer auch die guten Noten geschrieben hat. Wir waren immer die Tagträumer, die auch schlecht dafür, die immer kritisiert wurden ein Leben lang. Und das ist Typsache. Ich habe mit meiner Agentin eben drüber gesprochen. Sie meinte, nee, aber ich bin schon ein Spezialfall. Offensichtlich gibt es da noch Autorinnen, die tun sich in der Fantastik schwerer als ich. Wie gesagt, ich habe nie anders gedacht, außer in Fantastik. Darum ist das für mich so einfach wie atmen. Das ist, wenn man mir sagt, okay, Stella, wir wollen jetzt ein Buch haben in Richtung High Fantasy oder Vereinfachtes, wie zum Beispiel Reich der Sieben Höfe oder Fourth Wing, sind ja sehr populäre Beispiele gerade. Das sind ja nicht unsere Welt, sondern das sind ja andere Welten, also nennt man es jetzt mal High Fantasy, also eine andere Fantasiewelt. Allerdings gibt es dann noch so epische Reisen wie Herr der Ringe. Das ist wieder das große Beispiel, das man machen könnte, aber vereinfacht. Also es ist eine andere Welt, aber sie ist irgendwie ein bisschen mittelalterlich und dann hüpfen da halt irgendwelche Elfen und Feen rum, die Sexe sind. Ist immer einfach das High Fantasy. Und wenn man mir dann zum Beispiel ein Setting gibt und sagt, okay, denk dir was aus, wir brauchen das und das und das Konzept, denk dir mal was aus. Und genau in so einer Phase stecke ich auch gerade, ich bin gerade am Ausdenken. Und dann sitze ich da am Klo oder ich gehe duschen oder ich gehe schwimmen und dann gibt es immer, oder ich mache Sport und dann gibt es immer so kleine Bröckchen, wo ich mir denke, oh, in die Richtung finde ich gut. Und oh, was wäre, wenn wir das und das noch dazu machen könnten? Und okay, wir haben jetzt schon Vampire, wir hatten jetzt Feen, wir hatten jetzt Drachen, was könnte was Neues sein, was wir gut finden? Oh, möglicherweise könnten wir das nehmen. Und das ist wie so ein Puzzleteil und das puzzle ich in meinem Kopf zusammen. Und dann schreibe ich ein Exposé, also eine Zusammenfassung. Dann schicke ich das meiner Agentin und sage, hey, was hältst du davon? Und dann sagt die, hey, das ist super, stell die und die Sachen rum. Und da braucht es noch eine andere Motivation, so wie ein Elevator-Speech. Denkt der, du musst es in 5 Sekunden erklären. Pack das noch ein bisschen anders zusammen. Und dann geht das an den Verlag. Und die gucken sich das dann an. Und dann wird es verkauft. So funktioniert das.
Da kommt aber ganz schön viel Einfluss von außen, oder? Also da wird ganz viel irgendwie dran kritisiert, analysiert, rumgebastelt, aber auch irgendwie auch zuerst den Auftrag gegeben. Also mich überrascht das gerade voll, wie du erklärst, dass da ein Auftrag kommt und nicht irgendwie du einfach in der Küche stehst und plötzlich die Idee fürs nächste Buch entsteht. So von dir aus.
Das gibt schon auch. Also das kann ich auch machen, dass ich diese Idee habe und dann gehe ich an den Verlag ran und sage, hey, wollt ihr die haben? Das gibt es auch. Man muss aber sagen, wir sind hier im Großverlagswesen. Wir reden hier von auch wirtschaftlich großen Zahlen. Ja, also wir reden hier davon, du spielst dem Verlag Millionen ein. Das ist für die nicht eine Kleinigkeit, das ist für die richtig viel. Und da gibt es entweder die Sache, dass du sagst, okay, ich habe eine Idee, wollt ihr die haben? Oder sie sagen, okay, wir haben Marktforschung betrieben, das und das kommt gerade gut an. Wir wollen dich hier und hier platzieren. Denk dir was aus. Manchmal gibt es Vorgaben, manchmal gibt es keine. Das ist aber eine Zusammenredung. Aber ich würde sagen, in den letzten Jahren vor allem wurde das mit leichten Vorgaben machen schon eher präsenter. wie bei Blackbird Academy, das ich geschrieben habe. Da hatte ich den Auftrag von Random House, dass sie gesagt haben, hey Stella, wir finden gut, was du schreibst. Wir möchten gerne etwas mit Dark Academia haben, also mit College Setting. Fällt dir das sowas ein? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte Exorzisten, die können wir mit so einer Schule verbinden. Und dann meinte die, super. Und dann habe ich gefragt, okay, habt ihr Vorgaben? Dann gab es 2, 3 Sachen, auf die ich achten musste, hauptsächlich auf die Ästhetik tatsächlich eigentlich nur. Und das ist dann auch schon eine, unter Anführungszeichen, Auftragsarbeit, obwohl eigentlich alles von mir kommt. Aber darüber könnte man lang diskutieren. Es ist eine Art zu veröffentlichen, dann gibt es, wo sie etwas mehr, wirklich nur einen Auftrag machen, wo sie ganz viel selber plotten. Aber natürlich gibt es auch Ideen, die einfach nur von dir selber sind. Aber die sind dann schon ein bisschen schwerer zu verkaufen, dann mäkeln sie immer rum. Das habe ich auch schon gemerkt, das nervt mich auch. Also wenn ich so eine richtig geniale Idee habe, dann ist es auch immer 50-50 Sache, ob das gerade in ihr Programm passt oder ob sie sich da was vorstellen können oder ob sie schon was Ähnliches eingekauft haben. Und also diese frei von der Schnauze schreiben, das sind meistens eher Kleinverlage tatsächlich. Großverlage sind ein bisschen mehr invasiver.
Bist du eigentlich auch kritisch mit dir selber dann? Hast du Druck und machst du dir viele Gedanken dann darüber, dass du dir denkst, hey, was meinen die wohl dann jetzt mit dem Exposé, wenn du es hinschickst? Mhm. Wie ist wohl die Rückmeldung, wie ist die Reaktion?
Nicht in dem Sinne mehr, weil ich habe ja inzwischen ein ganzes Verlagsteam hinter mir. Ich arbeite ja wirklich gar nicht mehr. Irgendwie arbeite ich ganz viel allein und irgendwie arbeite ich überhaupt nicht mehr viel allein. Ein bisschen eine komische Sache. Letztendlich ist das so ein langer Prozess, ja. Also sagen wir mal vom Entstehen, also von bis wir reden jetzt über das Buch, bis es ist veröffentlicht, ist es meistens 3 Jahre. Das ist eine unglaublich lange Zeit, wenn ich da jedes Mal Angst hätte wegen irgendwas. Ist es mir egal. Ich schreibe das auf, wie ich das denke. Manchmal berücksichtige ich das, was sie wollen. Dann schicken wir das raus. Und wenn es ihnen halt nicht passt, dann sollen sie es mir halt sagen. Dann kann ich entweder für mich entscheiden, ich will das umändern. Ich könnte aber natürlich auch sagen, nee, das muss genauso gemacht werden. Dann allerdings könnte der Verlag sagen, oh, dann zahlen wir dir aber weniger. Das ist immer eine Abwägung. Oder wir wollen es gar nicht haben. Dann steht mir natürlich frei, wenn ich mich komplett querstellen würde, dass ich es in eine Versteigerung gebe. Also im Verlagswesen gibt es auch Versteigerungen. Das macht mich immer nervös. Also Versteigerungen sind, wenn du sagst, okay, die TAC, die hat ein neues Buch veröffentlicht, auf Anfangsgebot ist ich nur eine Hausnummer, ja, sagen wir mal 10.000 Euro ist ein Anfangsgebot, wer bietet mehr? Und dann kommen die ganzen Verlage und sagen, oh ja, wir geben 15 und vielleicht noch ein kleines Marketingpaket dazu. Und dann sagt, oh, wir geben 20 und der andere sagt 25 und sagt, nee, da steige ich aus, das ist mir zu hoch, habe ich kein Budget mehr. Und so geht das dann halt hoch, bis der Meistbietende es kriegt. Das kann ich auch machen. Also man merkt, dass Veröffentlichen nicht so einfach ist, wie man sich das denkt.
Ja, und vor allem nicht so romantisch, wie du schon, romantisch, schon genau. gesagt hast. Nicht so romantisch ist, glaube ich, auch die Kritik, die von außen manchmal kommt, gerade wenn es um die Unterhaltungsbranche geht, wie du schon vorhin angesprochen hast, dass einfach gerade die Themen, über die du schreibst, oft nicht als Literatur angesehen werden und dementsprechend eher auch nicht sehr viel Beachtung finden. Was ist da so die Kritik, die du mitbekommst?
Also ich muss sagen, die ganze Diskussion ist in den USA gar nicht. Mhm. Da gibt es ja hauptsächlich nur die Unterhaltungsbranche, die ein riesiger Millionending ist und die Deutschen holen da langsam auf. Ja. Ich muss sagen, die Kritik, die wird mal mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt mal drauf an, mit wem man sich unterhält. Ich habe gemerkt, die meiste Kritik kommt immer von Männern. Ich hatte tatsächlich noch nie irgendwie so Kritik von einer Frau, selbst wenn die im Feuilleton ist, findet die das irgendwie immer super und dann erzählt sie mir, ja, ihre Kinder liest mich auch. Und dann muss man einfach sagen, ich glaube, dass der ganze, ich werde dann immer gefragt, wie fühlst du dich, dass du nicht ernst genommen wirst? Und ich schaue die Leute dann an und ich sage, ja, aber du hast ja auch nicht mit Goethe angefangen, sondern ich nehme an, du hast ja auch ein Kinderbuch gelesen. Also Entschuldigung, ohne die Unterhaltungsbranche gibt es den Feuilleton nicht. Das ist kein separiertes Ding. Das ist, die Kinder werden ein Kinderbuch gelesen haben, das ist so inspiriert, dass sie dann später halt in einen anderen Bereich gehen oder einen tiefgründigen philosophischen Bereich. Und ich würde aber mal sagen, dass nur die Unterhaltungsbranche ist nicht weniger philosophisch und nicht weniger tiefgründig. Aber dieses Problem, gerade in Österreich, das haben wir doch schon immer. Ich sag dann immer, ey, Mozarts Zauberflöte war auch Unterhaltung und ist nicht für ernst genommen worden und ist jetzt hohes Ding. Jane Austen war auch Unterhaltungsbranche. Das ist, also darüber könnte man streiten, aber eigentlich ist es keine Diskussion, die wirklich, also ich nehme die nicht ernst, die Diskussion. Weil es gibt immer einen Anfang und ein Ende und dann gibt es immer ein Zwischending und das eine schwappt in das andere rüber. Es gibt natürlich extrem schlechte Unterhaltung. Es gibt aber so schlechte Literatur, um Gottes Willen. Ich habe das ja auch schon alles gelesen und ich sag's, wie es ist. Fänger im Roggen hat mich dann fast dazu gebracht, nie wieder zu lesen zu wollen. Also da kann man jetzt drüber streiten. Aber niemand hat was davon. Also wenn die Unterhaltungsbranche aufhören würde, was bringt es denn für ihr Tor, nicht gelesen zu werden? Gar nichts. Und darum, sie fangen mit uns an und gehen dann halt weiter, die Leser. Aber ohne uns geht niemand rüber. Das ist immer so ein Zyklus. Darum ist die Unterhaltung eigentlich für die Katze.
Und was liest du eigentlich privat gerne?
Alles. Tatsächlich alles. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel ich gerade arbeite. Ich schreibe ja 2 bis 3 Bücher pro Jahr. Das ist sehr viel. Ich lese nicht so viel, wie ich gern tun würde. Ich lese gern Bücher von meinen Kolleginnen, um zu gucken, was die machen. Ich lese sehr viel Bücher aus dem Amerikanischen, um zu gucken, in welche Richtung sich der Trend entwickelt. Dann kann ich nämlich schon sehen, oh, okay, es wird gerade mehr in die Richtung. Also unser Trend ist immer so ein bisschen 2 bis 3 Jahre hinterher. Es holt langsam auf, aber es ist immer so ein bisschen, die Amerikaner sind voraus. Und dann kann ich immer abschätzen, oh, okay, das interessiert wahrscheinlich bald unsere auch. Und ich lese Literatur, ich lese Krimis und ich lese auch ganz gern Trash. Ich lese auch gern Mangas. Ich finde, die beste Inspiration tatsächlich sind Mangas. Die sind ganz interessant.
Holst du dir auch sprachliche Inspirationen von den Büchern, die du liest? Denkst du dir, ich finde dieses Sprachbild toll, das möchte ich in meinem nächsten Buch auch ähnlich verwenden? Oder diese Art von Sprache eigne ich mir irgendwie an?
Ich denke in Bildern. Das heißt, wenn ich etwas aufschreibe, sehe ich keine Worte, ich sehe Bilder. Und natürlich gibt es bei mir etwas, das mich sehr amüsiert und denke mir, okay, warum hat die das jetzt so geschrieben, dass ich das so lustig fand? Das schon manchmal, auch Spannungsaufbau. Aber tatsächlich, wenn ich etwas dazulernen möchte, dann schaue ich Serien. Weil das eben Bildersprache für mich ist. Das heißt, in meinem Kopf ist das Buch ein Bild und dieses Bild schreibe ich dann halt auf. Es geht nicht um die Worte, die ich dann verwende. Es geht um das Bild, das ich projizieren möchte, um die Gefühle, die ich projizieren möchte. Das heißt, ich gucke mir dann, wenn ich sage, ich möchte mehr Spannungsaufbau lernen, ich möchte mehr ins Gruselige oder mehr ins Horror, dann schaue ich mir dann tatsächlich so eine Serie an und gucke mir an, okay, was hat das Gefühl in mir herausgelöst, dass ich mich jetzt so fühle, wie ich es tue, und dann überlege ich, wie ich das schreiben könnte. Das ist ein bisschen bei mir, ich habe Bildersprache im Kopf. Das ist auch also es gibt ja unterschiedliche Methoden und ich bin einfach ein Bildermensch.
Deine Bücher, wir haben die Genres schon angesprochen, Young Adult, New Adult bzw. Dark Romance. Was macht denn eigentlich diese Art von Geschichten aus? Wie zeichnen sich diese Genres aus? Wie würdest du die erklären?
Es ist ja sehr breit gefächert. Ja. Was da ja noch nicht mal enthalten ist, ist dann Fantasy, Romantasy, Science Fiction, High Fantasy, Urban Fantasy, geht ja breit, ne? Lustigerweise hat sich jetzt in den letzten, also ich würde sagen, Young Adult und New Adult, fangen wir da mal damit an. Die sind grob gesprochen realistisch. Also das kann auch Fantasy, Young und New Adult sein, aber darüber reden wir erstmal nicht. Sondern Young und New sind eigentlich realistisch und sind eigentlich Begriffe für eine Altersklasse. Früher kannten wir das klassische Jugendbuch. Thomas Brezener, Kerstin Gier, das waren so die typischen Jugendbücher. Das sind so zwischen 10 und 14. Erste Liebe, erster Kuss und dann gab es irgendwie Erwachsenenromane. Aber es gab nichts, was so richtig eine gute Lücke oder so geschlossen hat. Und Young und New Adult hat das getan. Also ich würde sagen, Young Adult ist noch für Jüngere. Ja? Mhm. Also die jungen Erwachsenen, die fangen dann halt mit 12 bis 14, würde ich sagen, 15, 16. Und da geht's noch um erste Küsse, erste Male. Kann schon ein bisschen sexy sein, muss aber nicht, etwas gewaltreduziert. Und dann haben wir die New Adults und die New Adults sind im College-Alter. Das deckt das ab zwischen dem Jugendlichsein und dem Erwachsenensein. Das ist also, da nehmen die dann Drogen, da haben die dann expliziten Sex, die Gewalt darf etwas höher sein. Das Ganze ist einfach spicy. Und dann haben wir Dark Romance. Dark Romance hat sich meiner auch ein bisschen aus dem Guilt Pleasure herausgebildet am Anfang. Das ist so ein bisschen, die sind auf jeden Fall im New Adult Bereich, also die sind erwachsen. Und da passieren, ich nenne es so böse Dinge. Das sind romantische Geschichten, aber mit einer sehr düsteren Hintergrundgeschichte. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr toxische Beziehung mit einem Mafia-Boss hast. Du kannst davon ausgehen, dass es da um Gewalt geht, um psychische und körperliche Gewalt oder um Dinge, die die Frau zum Beispiel nicht möchte. Das ist Dark Romance. Die düstere Version einer Liebesgeschichte. Genau. Habe ich das verständlich erklärt?
Ja,
ich
absolut.
Das Interessante vielleicht ist noch zu erwähnen, im Amerikanischen gibt es kein Young and New Adult. Das ist ein Buchbereich, der sich in Deutschland, das ist ein richtig deutsches Phänomen, das auch extremst erfolgreich ist. Und drum haben die, es gibt natürlich ein paar, so wie Colleen Hoover und so, ja, die fallen da auch rein. Die haben aber dieses New and Young Adult gar nicht so. Das wurde bei uns viel stärker ausgebaut. Und drum haben Verlage angefangen, viel mehr deutsche Autoren einzukaufen. Und darum sind wir jetzt so viel auf den Bestsellerlisten. Weil all die Jahre waren vielleicht mal ein paar Deutsche dabei. Die haben sich aber immer versteckt hinter englischen Pseudonymen. Und jetzt ist das ein bisschen gekippt. Jetzt sind es mehr Deutsche als Amerikanische.
Ich glaube, als ich das erste Buch von dieser Sorte gelesen habe, was auch tatsächlich eine deutsche Autorin, und zwar die Mona Kasten.
Mhm, genau.
Und die gilt ja auch so ein bisschen, oder ich habe es zumindest wo gelesen, auch als Mitbegründerin oder als Initiatorin von diesem ganzen, die so ein bisschen den Stein auch ins Rollen gebracht hat, für alle anderen, wie du es jetzt gerade schon beschreibst.
Ja, da steht Lux dahinter, also der Verlag Lux. War es damals noch bei Stein Löber? Ich glaube nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, hat sich Lux gelöst? Ja, die haben sich gelöst. Ich weiß nicht, ob die stehen jetzt für sich selbst, glaube ich. Egal. Da steht Lux dahinter und Lux hat sich gedacht, wenn wir viel Geld reinlegen und eine gute Idee haben, müssen wir das doch das Gleiche hinkriegen wie die Amerikaner. Und das macht Lux ganz oft. Drum ist Lux auf so vielen Bestsellerlisten. Die sind sehr schlau. Ich finde, was Lux macht, ist cool. Das ist sehr wohl überlegt, was die da getan haben. Und das war, wie man sieht, mit Mona Kasten auch extrem erfolgreich. Und dadurch gilt sie tatsächlich als eine Mitbegründerin von New Adult, glaube ich.
Mhm.
Und mein Kiss Me Once, mit dem ich ja Spiegel-Bestsellerin geworden bin, ist genau in der Phase erschienen, aber in der Anfangsphase. Und ich wurde eingekauft wie, wir wollen sowas wie Mona Kasten haben.
Mhm.
Und ich damals, ja, wenn ihr Mona Kasten wollt, dann müsst ihr Mona Kasten fragen. Ich kann nur Stella machen. Das heißt, bei mir wird es immer ein bisschen mit mehr Humor. Und damals gingen die Verlage noch, das war eine ganz lustige Diskussion, weil sie mir sagten, Teenager haben aber keinen Humor. Und ich so, doch, ich denke schon, lass mich mal machen. Und ich habe so eine romantische, Romcoms nennt man das, ja, also romantische Komödien, ich habe eine romantische Komödie geschrieben. Und das ging voll durch die Decke. Und dadurch habe ich das gleiche wie Mona Kasten gemacht, nur auf die witzige Art.
Du hast vorhin schon Dark Romance ein bisschen beschrieben. Du schreibst ja selbst auch Dark Romance oder Bücher, die in Dark Romance fallen, oder?
Nicht direkt. Also ja. Düsterer, ja, so ein bisschen guilty pleasure, einfach weil die Thematik ein bisschen düsterer ist. Ich schreibe ja Jugendromane und ich schreibe Erwachsenenromane. Also meine, das muss man tatsächlich trennen. Meine Jugendromane schreibe ich für Ravensburger. Da darf ein Setting düster sein, ja, so wie die Welt geht unter, was ja im aktuellen Roman passiert. Die Liebesgeschichte sollte aber möglichst nicht, also die darf sich mal verletzen, der Kerl darf sie aber nicht, darf ihr nicht wehtun.
Mhm.
Das ist ein No-Go im Jugendbuch. Daran halte ich mich auch. Und dann gibt's ja Random House, und Random House hat Penn Halligan unter sich und die machen Erwachsenen-Fantasy. Das ist nicht mal mehr New Adult, sondern wirklich Erwachsenen-Fantasy. Und da geht's ja um Exorzisten und Dämonen. Und das ist ein düsteres Thema. Darum schneidet das wohl so ein bisschen ins Guilt-Thema ran, weil einfach die Händel halten nicht Händchen bei den Exorzisten und die Dämonen schon gar nicht. Darum, ich schneide das Thema an, ich bin aber kein direkter, also ich werde nicht vermarktet als Dark Romance. Ich würde Dark Romance nochmal anders schreiben.
Okay. Gerade diese Genres sind aber schon sehr im Kommen und sehr beliebt.
Mhm.
Da gibt's aber auch eben die Kritik, dass solche Geschichten eigentlich ja gar nicht romantisch sind. Die sind eher toxisch. Ein berühmtes Beispiel dafür ist ja Twilight, wo man vor allem dann Jahre danach das Macht- und Abhängigkeitsverhältnis und Dinge scharf kritisiert und hinterfragt hat, die innerhalb der Beziehung der Hauptcharaktere passiert sind. Wie ist da deine Meinung dazu und wie denkst du dir beim Schreiben dann manchmal, hoppla, das wäre in der Realität jetzt aber echt nicht gesund?
Ich kann für mich besser abgrenzen, dass Fantasy ist tatsächlich, wie wenn es realistisch ist. Das ist jetzt aber hier eine persönliche Meinung. Ja? Also wenn ihr da andere Autoren fragt und wenn die jetzt wirklich Dark Romance Autoren sind, dann haben die ja noch eine komplett andere Meinung. Das heißt, ich bin hier so ein bisschen der... Ich schreibe kein direktes Dark Romance, aber jemand, der so ein bisschen so ein Füßchen rein hat, weil ich einfach düsteres Fantasy schreibe und da doch ein bisschen, also ja, ich bin so eine Halbmeinung jetzt, ja. Ja, es ist richtig kacke, was da zum Teil passiert. Das kann aber einen richtig hohen Unterhaltungswert haben und ich finde, es kommt immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, da geht es um auch Dämonen, er war ein Dämon und dass da irgendwie nicht so nette Dinge passieren, fand ich im Kontext sinnvoll. Weil ich glaube, man kann von einem Dämon, den seine Natur sehr düster ist, da nichts anderes abverlangen. Ja? Darum fand ich den Kontext gut gelöst, gut gemacht und da fand ich den Dark Romance-Anteil einfach komplett stimmig. Dann gibt es ja aber auch so Dark Romance, wo es einfach nur gelangweilte Bubis sind, die halt heftig mobben. Das ist ja dann nochmal eine kleinere Abstufung. Und dann gibt es das richtige Dark Romance. Ja, also wo, ich würde mal sagen, klassisches ist Hunting Adeline. Das muss jeder für sich selbst wissen, ob er das lesen mag oder nicht. Ich würde sagen, wir interpretieren manchmal ein bisschen zu viel rein. Man kann sich darüber ganz schrecklich aufregen. Allerdings, und das muss ich auch sagen, wenn du jetzt in eine Pornoseite reinguckst und wenn die Männer sich das da angucken, weil ihr grauseliger Scheiß passiert, wirklich, ist das völlig okay. Aber wenn es junge Frauen lesen, nur lesen, ist es gleich ein großer Aufschrei. Und das finde ich eigentlich nicht so richtig fair. Ich finde, man sollte junge Frauen durchaus zutrauen, dass sie das auch mal herausfinden dürfen und nicht jede, die das liest, stürzt sich in die nächste furchtbare Beziehung. Um Gottes Willen, wir haben doch auch nicht alle nach Twilight irgendwie uns die Kackbeziehung ausgesucht. Und irgendwie ja doch, weil es gehört ja dazu. aber ich glaube, das ist ein bisschen zu heiß diskutiert von Menschen, die es erstens nicht in die Zielgruppe fällt, zweitens, die damit zweierlei Maß messen, weil nochmal, wenn ich meinen Ehemann frage, ey, was habt ihr denn mit da 13, 14 unter den Jungs da angeguckt, sträuben sich mir die Haare, aber wenn es Mädels lesen, dann ist es auf einmal No-Go. Also da, ich finde, da vereinbaren sich manche Sachen nicht. Was ich finde, muss man einfach deklarieren, es muss einfach eine Altersbegrenzung geben. Ja? Also sowas wirklich ganz düstere Dark Romance muss ab 18 deklariert werden. Die Eltern müssen aufgeklärt werden, wenn sie es kaufen oder für ihre Tochter kaufen. Es ist kein Jugendbuch. Ja? Und wenn das alles klar ist, dann ist es auch klar, dann ist es auch auf die eigene Gefahr hin. Das muss einfach ein bisschen strikter eingeteilt werden und dann finde ich, ist das auch fein. Aber wie gesagt, auf einmal geht es um junge Mädchen, die da Interesse dran haben und das ist ganz schlimm. Und das finde ich nicht okay. Also, weiß ich nicht. Wenn ich dran denke, was ich mit 12, 13 gelesen habe, das war auch nicht Vanilla. Wie ist das andere Wort? Das ist, also, weiß ich nicht. Mhm. Kann man drüber streiten, kann man seine Meinung haben. Ich glaube aber, das ist insgesamt wird da zu viel jungen Mädchen weggenommen, ihre Entscheidungsfreiheit.
Was ist denn deine persönliche Grenze beim Schreiben? Was sind so No-Gos, wo du drauf verzichtest, wenn du schreibst? Sowohl bei den Jugendbüchern als auch bei den Erwachsenenbüchern.
Ich schaue schon, dass ich mich mit zum Beispiel Themen wie Rassismus, ich habe ja Testleser und ich habe ja auch Leser, die nur dafür da sind, dass solche Sachen, dass wenn ich etwas schreibe, dass das nicht irgendwie rassistisch ist oder so. Das ist ein absolutes No-Go. Etwas anderes ist, wenn jetzt im Buch zum Beispiel aktiv Rassismus passiert, weil die Handlung sich damit kritisch auseinandersetzt, das ist etwas anderes. Aber ich möchte zum Beispiel keine Formulierungen haben, die jemanden stören. Ja, das möchte ich auf gar keinen Fall. Das Gleiche sind homophobe Aussagen. Das möchte ich auf, das sind für mich also Dinge, oder ableistische Aussagen, also die Dinge, die wirklich einfach nicht in Ordnung sind, auf die gucke ich sehr stark. Das ist für mich eigentlich das absolute No-Go. Und sonst, also so richtig, ist es halt schwierig, wenn es in der Fantasy-Welt ist, da kann ja irgendwie auch alles passieren. Das grenze ich ein bisschen. Ich würde mal sagen, meine absolute, ich würde wahrscheinlich niemals in diesen absolut abgrundtiefen Dark Romance gehen. Das gefällt mir persönlich auch nicht immer. Das ist aber meine persönliche, das mag ich selber einfach nicht. Und dann sage ich, nee, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn irgendwas auch mit Babys oder so wäre oder extreme Gewalt eben an Kindern, muss ich auch sagen, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine Grenze. Also wenn ich will nur mich respektvoll auch ausdrücken in meinen Büchern, das ist das Wichtigste.
Der Hype ist gerade groß. Wie lässt sich das erklären, dass so viele, gerade auch junge Menschen, jetzt so in diese Fantasy-Richtung gehen beim Lesen?
Mhm. Tatsächlich ist, erst war es ja nur New Adult und Young Adult der gewachsenste Bereich. Mhm. Ich hatte Ende letztes Jahres ein ganz interessantes Gespräch mit meinem Verlag. Die haben eine Statistik gezeigt, dass der Bereich, der gerade am meisten wächst, Fantasy ist. Kommt jetzt natürlich von Amerika auch. Natürlich, die sind da wieder ein bisschen die Trendsetter. Mit Fourth Wing ging ja voll durch die Decke. Akota, diese ganzen Bücher, die sind ja echte Vorreiter. Und ich glaube, dass Social Media da geholfen hat, weil das einfach connected, weil man auf einmal mit Büchern konfrontiert ist und sich zum ersten Mal denkt, okay, weil, also als ich Jugendliche war in den 90ern, ja, oder in den 2000ern, ich war die Einzige, die gelesen hat und das hat niemanden interessiert. Aber jetzt haben die Leute TikTok und Instagram und dann gucken die auf einmal und dann reden die alle über so ein Buch. Und dann ist die Hemmschwelle nicht so stark, einfach mal ins Internet zu gehen, sich das Buch zu bestellen und dann zu lesen und zu denken, wow, okay, das ist geil. Also ich finde wirklich, dass der Hype durch Social Media viel größer wurde.
BookTok, ist das für dich auch eine große Komponente?
Ja. Ja, immer mehr, immer stärker. Ich habe ein bisschen noch mein größeres Füßchen gerade auf Instagram. Da haben wir aber schon, ich habe schon gemerkt, dass meine jüngeren, ich bin immer noch keine 30, ja, ich bin 29, ich sehe mich nicht als alt. Und trotzdem, meine jüngeren Leserinnen sagen mir dann, ja, aber sie sind nur auf TikTok. Und selbst meine Schwester, die ist jetzt 25, sagt, sie ist nur auf TikTok. Und dann habe ich schon gedacht, ach Gott, ich muss umschwenken. Und das habe ich jetzt auch angefangen zu tun. Und macht das jetzt auch ein bisschen mehr. Also das ist für mich schon ein wichtiges Thema fürs Marketing. Viele Autoren wurden durch TikTok auch sehr bekannt, sehr berühmt, verkaufen auch deutlich mehr dadurch. Und du wirst tatsächlich, wenn du Social Media viel machst, du wirst besser bezahlt vom Verlag. Weil jemand, der schon 30.000 Follower hat und dann ein Buch veröffentlicht, wird potenziell viel mehr Verkäufe haben, wie jemand, der gar keine Follower hat. Und da ist auch jetzt, das ist der größte Stress, den tatsächlich gerade die Literaturszene hat, der Feuilleton, weil die selber merken, oh, sie werden nicht gelesen, wenn sie da nicht in Social Media drin sind und die sperren sich aber da ganz schrecklich drum und dann wird immer ganz heftig gestritten und ich denke mir immer, ja, mach's halt einfach, so schwer ist es nicht. Also das ist ein großes Thema und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Man muss halt sehr flexibel sein, was das betrifft. Also man muss auch umschwenken können, mal zu einem anderen Medium mal zu wechseln und halt auch wirklich diese Überwindung, böse gesagt, Marktschreierei. Also du stehst halt wirklich da und hältst dein Buch hoch und sagst, hey, guck mal. Und da finden ja viele, das tut man nicht, das ist keine schöne Art. Aber Teenager, die dein Buch kaufen sollen, sollen es ja sehen. Und wenn niemand darüber spricht, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Drum sprich über dein Buch, dann werden andere drüber sprechen, wenn es gut läuft.
Würdest du sagen, dass dir diese ganze BookTok- bzw. auch Instagram-Szene, dieser ganze Hype, viel geholfen hat in deiner Karriere?
Ich habe letztens mit Mara Wulff ein Gespräch darüber gehabt. Weil Mara und ich sind in der Statistik immer, wir haben ähnliche Verkäufe. Das heißt, wir kleben immer, wir veröffentlichen auch immer zusammen, lustigerweise, wir reden viel drüber. Und wir haben noch veröffentlicht, also ich sage schon, also ich fühle mich schon wie so ein Urgestein, wenn ich drüber rede. Ja? Also wir reden hier von einer Zeitspanne von vielleicht 10 Jahren, nicht mal. Aber wie ich angefangen habe, war das noch nicht so ausgeprägt. Das bedeutet, ich habe meinen ersten Bestseller ohne Social Media geschrieben. Und das merke ich auch, das ist für mich ein bisschen einfacher. Der Grundstock an meinen Bestseller-Verkaufszahlen ist immer noch im Handel und der geht einfach so runter. Alles, was Social Media macht, ist bei mir ein Pluspunkt. Das ist aber einfach, weil ich vor 10 Jahren irgendwie schon geschafft habe, Bestsellerautorin zu sein. Wenn ich jetzt veröffentlichen würde, würde der Prozess ohne Social Media vermutlich nicht mehr so wirklich funktionieren. Also es hat sich verändert in den letzten 4-5 Jahren. Also wir haben darüber gesprochen, ob wir ohne Social Media tatsächlich noch Bestseller hätten. Unsere Antwort war einfach nur von den Verkaufszahlen, ja, wir hätten noch Bestseller. Sie wären aber nicht so krass.
Mhm.
Also wir wären nicht in den Top 3.
Okay. Kannst du davon leben, Autorin zu sein?
Ich bin in der glücklichen Verfassung, gut davon leben zu können. Ich muss aber dazu sagen, das ist schwer. Wir bekommen ja nur ungefähr zwischen 6 und 8% unserer Bücher, vielleicht 10. Das macht, also ich weiß, alle denken, wow, Bücher werden so teuer. Wir bekommen auch von unserem Buch vielleicht, wenn es hoch, sagen wir mal 1 Euro. Ja, am Anfang kriegst du 1 Euro. Von diesem Euro kriegt dein Agent 15 bis 20%. Davon darfst du die Hälfte versteuern. Das heißt, dir bleiben, wenn es hochkommt, 50 Cent pro Buch. Kannst du dir hochrechnen, wie viele Bücher du verkaufen musst, um davon leben zu können? Viele können das nicht. Du musst wirklich, also meine letzten Bücher waren alle in den Top 3 Bestseller-Riegen und dann kann man sehr gut davon leben. Aber darum gibt es auch so Konzepte wie eben der Verlag zahlt dir Vorschuss. Das bedeutet, du wirst vorab bezahlt vom Verlag in einer gewissen Summe. Das ist richtig gering, 4.000 Euro, das ist richtig gering, aber das geht auch schon hoch über 100.000 Euro. Ja, also das ist die Range, die du bezahlt wirst, je nachdem, wie gut deine Verkaufszahlen sind, was sie prognostizieren. Und das bekommst du vorab. Und dann bekommst du aber so lange nichts, bis der Vorschuss sich wieder eingespielt hat. Erst ab diesem Moment fängst du an, wieder Geld zu verdienen und dann ist das auch noch gestaffelt und diese Staffelung ist unterschiedlich, ob du Taschenbuch, Paperback, Hardcover, Hörbuch oder Auslandslizenz hast. Alles unterschiedlich. Es sind verschiedene Staffelungen, die dann anfangen. Das ist, also als Autorin Geld zu verdienen, ist am Anfang meiner Meinung nach unmöglich. Also du machst Self-Publishing, da kriegst du nämlich 60%. Also viele, die sagen, oh, was soll ich tun? Den empfehle ich inzwischen, Self-Publishing zu machen. Wie ich schon erwähnt habe, Mara Wolf zum Beispiel, meine Kollegin, die macht Self-Publishing und ich mache im Verlagswesen. Wir haben fast exakt gleiche Verkaufszahlen. Mara Wolf verdient das Dreifache wie ich. Schlichtweg, weil sie Self-Publishing macht. Da kommt am Anfang viel mehr dabei raus. Ich habe aber den Vorteil, ich bekomme sehr hohe Vorschüsse. Und wenn du dann noch die Backlist, also alles, was du dann vorveröffentlicht hast, wenn du Glück hast und die sich weiter gut abverkaufen, hast du ja eine laufende Backlist, die ja mit je nach Staffelung immer besser wird. Und dadurch kommt mit der Zeit viel Geld rein, aber du musst wirklich hackeln.
Mhm. Genau. Und das sind 2 Bücher im Jahr bei dir, hast du gesagt, oder?
Bis zu 3, also letztes, dieses waren es 3, 4? 4?
Wow.
4 Bücher. Mhm.
Das ist also ein Vollzeitjob für dich.
Ja, also ich arbeite mehr als 45 Stunden die Woche. Deutlich, weil da ist ja Social Media dabei, ich muss Lesereisen auch noch machen, ich kann ja nicht nur sitzen und da, ich muss Lektorate machen, ich muss Fahnen machen, ich muss, da kommt ganz viel dabei rein.
Mich würde noch interessieren, wie funktioniert Self-Publishing?
Das musst du Self-Publisher fragen. I have no idea. Ich war nie Self-Publisherin. Weiß ich nicht. Gibt verschiedene Möglichkeiten, glaube ich.
Also das heißt eigentlich sich einfach selbst zu veröffentlichen, oder? Im Endeffekt
genau. Self-Publishing
übernimmt man
ist
wahrscheinlich sehr viel mehr Aufgaben, die normalerweise beim Verlag liegen würden.
Genau, also alles, was der Verlag macht, vom Marketing zur Vorfinanzierung, zum Druck, falls es gedruckt ist, bis zu den Abrechnungen, das ist alles, das machst du alles selber. Im Self-Publishing kriegst du halt 60%. Du bekommst, soweit ich weiß, wenn du es über Amazon machst, kriegst du monatlich sogar eine Abrechnung. Ich als Autorin bekomme 2-mal im Jahr eine Abrechnung. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Sonst kriege ich kein Geld.
Das heißt, man muss auch gut haushalten.
Ja, das ist ganz furchtbar. Und wenn du in vielen, also wenn ich sage, ich mache jetzt Verträge für 2030 oder so, das ist auch ein ganz böse, wenn es ganz viel Geld auf einmal drin, das du aber gar nicht anfassen darfst, weil das ist ja das Geld für in 3 Jahren. Und da musst du immer Inflation auch mit einrechnen. Darum, manchmal, wenn ich mir self-publishe, ach, irgendwann, wenn es mich gar nicht mehr juckt, dann mache ich self-publishing, wirklich. Also denke ich mir, es ist schon, es klingt komplizierter und ich glaube, du brauchst auch das Grundgeld, um das machen zu können, aber wenn du es mal hast, ist es fast besser.
Wenn gerade auch so viele Möglichkeiten neu entstehen, Bücher zu veröffentlichen, nur als E-Books oder im Self-Publishing oder beides gleichzeitig, ist es dann schwierig, sich abzuheben, sich zu behaupten?
Da sind wir bei Social Media. Das hilft dabei halt extrem. Ich sag immer, wenn du 10 Bücher hast, du klappst ein Buch auf und du liest einen Satz, dann müssen die Leute sagen, oh, das ist von Stella. Da hatte ich so ein Beispiel, mit Ravensburger hat jedes Jahr veröffentlichen die so einen Adventskalender. Also jedes Türchen eine Autorin. Und in diesem Jahr habe ich da auch mal mitgeschrieben. Ich habe ein Türchen geschrieben und eine Leserin hat auf Social Media gepostet, ich habe nur einen Satz gelesen und ich wusste, es ist von Stella. Das hebt sich natürlich da. Und du musst dich ein bisschen davon abheben, egal wie du das machst. Ja, irgendwas muss dich selber als du selbst auszeichnen. Wie du in die Ideen rankommst, wie du Konversationen schreibst. Ist es lustig? Ist es traurig? Ist es. Da muss man so ein bisschen so seine eigene Stimme finden und da, so hebst du dich am meisten ab und so holst am meisten Leser nachhaltig auch rein. Die schnelle Spritze ist halt Social Media. Nachhaltig muss aber dein Schreibstil meiner Meinung nach gut sein. Aber das ist nur meine Meinung.
Wie lange brauchst du eigentlich für ein Buch, wenn du schreibst? Also du sagst es schon 4 Bücher im Jahr. Das ist eine relativ hohe Quote, würde ich jetzt einschätzen, als jemand, die noch nie ein Buch geschrieben hat. Aber wie lange oder überschneiden sich dann manche Geschichten bei dir?
Das überschneidet sich oft. Vor allem die Bearbeitung, also im Augenblick, mache ich das Lektorat von dem Buch fertig, arbeite das Konzept für ein neues Buch aus und schreibe ein Buch.
Wow.
Ja.
Klingt stressig.
Ja, ist auch. 4 Bücher sind hart. Ich mache das auch. Also ich möchte langfristig gesehen auf 2 Bücher im Jahr runterkommen. Das ist für mich eine gute Nummer, fände ich so. 1 im Frühling, 1 im Herbst. Der Fitzek macht das auch immer. Ich finde es immer gut zu gucken, was der Fitzek macht. Und dann denke ich mir, ja, da mache ich jetzt auch. 2 Bücher im Jahr finde ich ideal. Das kannst du relativ gut schreiben, wenn sie jetzt nicht elendig lang sind. Ich habe mit Fantasy immer ein bisschen das Problem, meine Bücher werden zu lang. Sind ja dann keine 400 Seiten, sondern sind ja dann 800 und dann beiße ich mir selber in den Arsch, dass ich so viel schreiben muss. Ich habe ein Schreibsoll, ich würde mal sagen, also in kürzester Zeit sind es vielleicht 8 Wochen ein Buch. So ein 400-Seiten-Buch kriege ich locker in 2 Monaten runter.
Schreibst du da die Nächte durch?
Ja, das ist auf alle Fälle. Ja, das ist ein Sprint. Und wenn es dann halt mehr ist, dann 3 bis 4 Monate, dafür ist eine Agentin da. Die spricht das dann mit dem Verlag aus. Die sagt, okay, das ist dein Jahresplan. Und dann rollst du so eine ewig lange Tabelle vor dir aus und sagt, du hast jetzt das und das und das. Du hast 2 Monate Reinschreibzeit. Da musst du schon anfangen zu lektorieren. Das muss dann, weiß ich nicht, das erste Drittel musst du den Zeitpunkt schon an deine Lektorin Uli. Und Uli hat dann so und so viel Zeit. Und für die Druckfahne hast du dann auch nochmal so viel Zeit. Und also ich würde sagen, die meisten schreiben ein Buch in 3 Monaten in meiner Branche. Das ist so, wenn sie... Ich habe jetzt eine Kollegin, die meinte, sie braucht 6 Monate. Die veröffentlicht aber dann einfach auch weniger. Und das ist dann halt ihre Entscheidung. Aber meine Pacings sind schneller. Ich kann auch sehr schnell schreiben. Ich muss nicht so dran, also es ist auch wieder Typsache. Weil ich selber schreibe einfach wirklich die Rohfassung und schicke dir einen Verlag. Weil ich guck das dann vielleicht noch ein bisschen mit den Fehlern an. Aber ich bin niemand, der ist so perfektionistisch. Ich muss nicht alles umschreiben. Das mache ich dann sowieso im Lektorat. Aber ich habe Kolleginnen, die schreiben das 5-mal um, bevor sie es an den Verlag schicken. Die sagen mir dann zwar auch, ihre Lektorate sind einfacher, das gebe ich auch zu, meine Lektorate sind schrecklich, aber ich mache mir die Mühe nicht. Alle sagen immer so, First Draft darfst du nicht rausgeben, ich habe immer First Drafts. Ihr lest meistens First Drafts von mir. Aber das ist halt Typsache, so bin ich halt. Ich sage immer, ich bin faul und darum will ich mich damit nicht noch länger beschäftigen als unbedingt nötig. Genau.
Für mich hört sich das noch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen an. Und wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs schon einige Tipps von dir gehört, die du Menschen geben würdest, die vielleicht auch irgendwann mal ein Buch schreiben wollen oder sich dafür interessieren. Was würdest du denn noch so für Tipps geben, um auch irgendwie das Selbstbewusstsein in den eigenen Geschichten und im eigenen Schreibstil zu stärken?
Mhm. Es durchziehen ist der Anfang. Schreib's mal zu Ende. Dann geh nicht davon aus, dass es ein Bestseller wird. Es muss kein Bestseller werden. Ich habe zwar jetzt ein, zwei Kolleginnen, da wurde das allererste Buch ein Bestseller. Und ich gelte ja auch schon als kleines Unicorn, weil ich glaube, mein dritter Roman war ein Bestseller. Aber das ist so selten. Geh einfach nicht davon aus. Es muss auch nicht perfekt sein. Es wird nicht perfekt. Geh einfach davon aus, dein Buch wird nicht perfekt. Und wenn du es 100-mal überarbeitet hast, wird es immer noch nicht perfekt sein. Und egal, wie viel du reinlegst, es wird immer jemanden geben, der am Ende sagt, oh, das fand ich jetzt aber nicht gut. Du kannst keine Perfektion in diesem Bereich erreichen. Du kannst nur zufrieden damit sein, dich bekreuzigen und das Beste hoffen. sich irgendwo du selbst sein. Also ich kann das nur machen, weil ich ganz stark auf mich selbst gucke. Ich halte mich ganz viel auch aus diesem Verlagsgossip raus. Ich für mich selbst habe gemerkt, mich zu vergleichen mit anderen Kolleginnen, das macht nur Stress. Du tust das unweigerlich am Anfang. Ich bin dann am glücklichsten und zufriedensten, wenn ich gar nicht darauf achte, was andere machen. Zwar, ich habe meine Kollegen, ich habe meine Freundinnen, das schon, ja. Aber mich zu vergleichen ist Mord. Und so, du wirst anfangen, in diesem Verlagswesen sich ganz stark zu vergleichen. Zieh dein Ding durch. Hör nicht so viel darauf, was andere sagen. Wenn ich darauf gehört hätte, was mir andere sagen, würde ich heute hier nicht stehen, wo ich bin. Ich musste wirklich ganz stark ich selbst bleiben. Ich habe ja auch Legasthenie. Also ich habe ja, also meine E-Mails sind immer voller Fehler. War ultra peinlich. Ich hatte in Deutsch 5er. Und mir hat die Lehrerin gesagt, aus dir wird nix. Und das war richtig tragisch für mich. Und ich musste dann einfach wirklich feststellen, der Verlag interessiert das überhaupt nicht, wie deine Rechtschreibung ist. Der Verlag will wissen, kannst du schreiben? Wie schreibst du? Bist du unique? Kannst du vermarktet werden? Weil für alles andere hast du Korrektoren. Es gibt eigene Angestellte, die nur dafür da sind, meine Bücher zu korrigieren. Ich habe eine Agentin, die meine Bücher korrigiert. Ich habe eine Lektorin, die meine Bücher korrigiert. Meine Bücher müssen nicht fehlerfrei sein, aber das ist in unserem Schulsystem wirklich, das wird richtig falsch beigebracht. Es kommt nicht darauf an, ob dein Komma richtig ist. Es kommt darauf an, das, was du geschrieben hast, ob das Menschen erreicht. Und ich glaube, das ist das Größte, was ich einem mitgeben kann. Ist, darum sage ich immer, hör nicht so viel auf andere Menschen. Es kommt ganz stark auf dich selber an. Sei nicht perfektionistisch. Glaub nicht, dass dein Buch ein Bestseller wird. Und versuche es immer und immer wieder. Also ich kenne Autorinnen, die versuchen seit Jahren einen Agenten zu bekommen. Die versuchen seit Jahren, und selbst wenn sie einen haben und dann im Großverlag sind, das Buch floppt phänomenal und sie müssen es immer und immer wieder versuchen. Du brauchst oft Jahre, bis das klappt, wo du hin möchtest. Und darum Durchhaltevermögen. Es hat immer und immer und immer wieder machen. Ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Und wenn du es dann mal geschafft hast und du bist im Verlag, du hast veröffentlicht, es ist super, es verkauft sich gut, dann kommt die Kritik. Über Social Media ja noch mehr. Und das ist ein Prozess, den lernt man noch. Meiner ist, schau nicht so viel Rezensionen an. Tu es nicht. Du bist dann an einem Punkt, da kannst du es einfach auch deinen Lesern nicht mehr recht machen. Ich schaue immer die Grundstimmung an, was denken die Leute. Manchmal schaue ich, wen sie am liebsten mögen. Und wenn ich dann den zweiten oder dritten Band noch nicht geschrieben habe, passe ich meinen Plot an und bringe den gern um. Das lasse ich mir noch offen. Sowas gucke ich mir ganz gern an. Über Social Media bin ich auch manchmal erreichbar und habe schon Austausch mit den Leuten. Aber schau, um Himmels Willen nicht jede Rezension an, die reinkommt. Das ist Mord für deine Seele. Das ist richtig, ich habe so viele, du kriegst Depressionen davon. Das ist richtig schlimm. Darum schau nicht so viele Rezensionen an. Und dann irgendwann in 5, 6, 7 Jahren, wenn deine Seele völlig gebeutelt ist, dann hol dir einen guten Urlaub. Sitzt auf den Malediven mit deinem Buch in der Hand, atme tief durch und denk dir, jetzt habe ich es gut gemacht. Das sind die Tipps, die ich geben kann. Und die klingen furchtbar depressiv, aber um Gottes Willen. macht weiter und passt auf die Verträge auf. Bevor ihr einen Vertrag unterschreibt, lasst ihn einen Anwalt drüber sehen. Das wirklich, macht das.
Ich finde, das klingt gar nicht so negativ. Also ich konnte schon ganz, ganz viel Positives raushören. Und zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, was wünschst du dir für die Buchbranche, für die Gesellschaft, die liest oder auch nicht liest, und auch für deine Zukunft?
Also für Österreich explizit wünsche ich mir, dass ihr jetzt mal ein bisschen die Unterhaltungsbranche thematisiert, weil das nervt mich schon sehr. Also das verstehe ich nicht, und ich würde mir wünschen, dass Österreich sich da ein bisschen mehr öffnet, dass Lesungen nicht nur als Pflichtveranstaltungen gesehen werden. Also ich wirklich, wenn ich in Deutschland bin, meine Lieben, ich habe ausverkaufte Vorstellungen, und wenn ich es in Österreich mache, werden die abgesagt, weil einfach niemand kommt. Wir haben ein falsches Bild vom Lesen. Für uns ist Lesen immer Pflicht und grauslig und bläh, und das ist es nicht. Ich kann nur sagen, richtig gute Fantasy oder Romance ist Balsam für die Seele. Es ist einfach nur geil. Und Österreich, hör auf, Thriller zu lesen, lies Fantasy. Das ist echt, also mal so ein bisschen da aufmachen, fände ich richtig schön. Im Allgemeinen, dass der Buchmarkt weiter wächst, und das tut er aber, das sehe ich, das ist richtig schön. Darum, da läuft es eh in alle Richtungen, die es nur laufen kann. Für uns Autorinnen in Deutschland wäre es schön, wenn der amerikanische Markt sich öffnen würde tatsächlich. Der ist noch sehr verschlossen. Das fängt jetzt ein bisschen gerade an aufzugehen, aber bisher war ja die amerikanische, also wir konnten nicht mehr davon träumen, nach Amerika zu veröffentlichen. Das funktioniert nicht, das wollten die nicht. Und endlich geht es ein bisschen auf das Türchen. Da hoffe ich dann doch, dass endlich, dass sich mal ein bisschen was tut. Im Allgemeinen mit den Auslandslizenzen. Wobei man sagen muss, die europäischen Länder kaufen brav Deutschland ein, nur Amerika und Großbritannien nicht so. Und für mich persönlich, ich denke, es darf jetzt so weitergehen. Wäre traurig, glaube ich, wenn es absacken würde. Das glaube ich jetzt aber erstmal nicht. Ich hoffe es nicht. Ich bin gut dabei. Also für das, was das Genre hergibt, für die Altersgruppe sind meine Verkaufszahlen wundervoll. Ich kann natürlich nur hoffen, es wächst weiter. Ich darf das noch viele Jahre lang machen. Und ich glaube, ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Ich glaube, ich bin richtig happy damit. Ja, abnehmen darf ich ein bisschen. Bin fett geworden beim Schreiben. Abgesehen davon ist alles supi.
Ja, Stella, vielen, vielen Dank, dass du da warst, für deine Worte, diesmal in gesprochener und nicht in geschriebener Version.
Gerne.
Und Ihnen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich wie immer fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten, Redaktion Hanna Mauracher und Stefanie Wagner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at/podcast.